Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in unserer Sendung Lebenshilfe. Heute mit Friedrich Rabold zum Thema Gebet für die Ahnen, ein Weg der Heilung unseres Lebens. Es begrüßt Sie dazu Waltraud Edelmann. Liebe Hörer, nicht nur an Allerheiligen und nicht nur im Totenmonat November gedenkt die Kirche der Verstorbenen. Zu jeder Jahreszeit und täglich betet die Kirche, beten wir Gläubigen für die Verstorbenen. Zum Beispiel in der Heiligen Messe, im Stundengebet, im Rosenkranz, im Engel des Herrn und so weiter. Die Kirche hier auf Erden betet immer für die Kirche in der Läuterung, für die Seelen am Ort der Reinigung, im Fegfeuer, wie wir auch oft sagen. Das heißt also für die, die zwar schon auf dem Weg zu Gott sind, die aber noch der Läuterung bedürfen, bis sie ganz in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen werden. Ja, das ist von Anfang an die Lehre der Kirche, dass wir für die Verstorbenen beten sollen. Aber warum? Warum sollen wir für die Verstorbenen beten? Braucht denn Gott unsere Mithilfe? Ist unser Gebet tatsächlich eine Hilfe für die Verstorbenen? Ja, was hat das Ganze mit uns zu tun? Kann es denn auch uns zum Segen werden, wenn wir für die Verstorbenen beten, insbesondere für unsere eigenen Vorfahren? Oder vielleicht noch konkreter, haben Sie, liebe Hörer, schon einmal davon gehört, dass in manchen Familien bestimmte Krankheiten und Probleme schon über Generationen hinweg vorkommen und dass Heilungen geschehen, wenn wir für die Vorfahren dieser Familien beten? Ein sehr spannendes Thema, über das noch nicht so viel gesprochen wird. Wir wollen heute darüber sprechen mit unserem Referenten Friedrich Rabold. Er ist zugeschaltet aus Landau in der Pfalz. Grüß Gott, Herr Rabold.
Grüß Gott, Frau Edelmann. Grüß Gott, verehrte Hörer.
Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Sie werden uns ein Impulsreferat halten und die Fragen der Hörer dazu beantworten. Vor allem werden Sie wie immer am Ende gemeinsam mit uns beten. Ich denke, die meisten kennen Sie schon, den anderen stelle ich Sie ganz kurz vor. Herr Friedrich Rabold ist Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Er war Leiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder und hat sich sein Leben lang mit dem Thema Heilung beschäftigt, und zwar Heilung durch den Glauben. Er hält dazu Glaubensseminare ab und er berät und betet für Menschen in seelisch-geistlicher Not. Herr Rabold, wie gesagt, ist vielen von Ihnen schon lange bekannt. Er hält seit etwa 1999 schon Sendungen bei Radio Horeb rund um das Thema Heilung durch den Glauben. Und auch heute geht es wieder um unsere Heilung. Gebet für die Ahnen, ein Weg der Heilung unseres Lebens. Ja, Herr Rabold, die Kirche lehrt immer schon, dass wir für die Verstorbenen beten sollen. Aber warum? Warum sollen wir für die Verstorbenen beten? Brauchen die denn unser Gebet? Brauchen unsere Ahnen unser Gebet?
Ja, in einem Satz. Wir sollen für die Verstorbenen beten, weil sie unsere Fürbitte, die wir für sie an Gott richten, dringend benötigen. Ich möchte die gestellte Frage aber noch etwas ausführlicher beantworten. Kaum jemand von uns Menschen ist in der Lage, in der vollkommenen Liebe zu Gott und den Mitmenschen zu leben. Immer wieder werden wir andere ab, reden Negatives über sie und fallen in all die Formen des Hasses und schädigen damit den anderen und uns selbst. So leicht kommt uns das Negativ in den Sinn. So leicht verunreinigen wir unsere Seele. Und so kommt es, dass kaum jemand ganz ohne Sünde stirbt. Doch Gott weiß das und hat in seiner unermesslichen Barmherzigkeit den Ort geschaffen, an dem wir nach dem Tod von unserer Schuld, die wir mit in den Tod genommen haben, gereinigt werden können. Doch das Einzige, was die Verstorbenen an diesem Ort der Reinigung noch tun können, sie sind entflammt in Liebe und leiden unter einer unermesslichen Sehnsucht nach diesem liebenden, herrlichen Gott. In diesem für sie sehr schmerzhaften Zustand können sie ihre Reinigung nur noch erleiden und warten, bis sie in den ewigen Frieden und in die Freude des Himmels gehoben werden. Sie haben keine Möglichkeit mehr, im Gebet aktiv etwas für sich zu tun. Deshalb haben wir als Kirche, als Glieder der Kirche hier in diesem Leben den Auftrag, im Gebet bei Gott für diese armen Seelen im Ort der Reinigung als Fürbitter einzutreten. Am besten gelingt uns dies mit dem Beten des Rosenkranzes und vor allem in der Eucharistie, in der wir Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi feiern und dabei Gott bitten, damit, dass er diesen Seelen, die im Ort der Reinigung sind, die Gnaden seines unermesslichen Opfers zukommen lässt. Ja, die Verstorbenen brauchen unser Gebet. Sie brauchen unser Bitten um das Erbarmen Gottes. Unser Gebet ist so dringend notwendig, dass Jesus Christus sich etwa um oder nach 1930 der jetzt heilig gesprochenen Schwester Faustina zeigt und sie zur Verkündigung seiner Barmherzigkeit anleitet. Durch sie kennen wir diesen Anruf Gottes, dass wir um sein Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt zu ihm flehen. Jesus lehrt sie wörtlich folgendes Gebet. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes Jesus Christus, um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. So lehrt Jesus selbst die Schwester Faustina zu beten und durch sie lehrt er uns alle dieses wichtige Gebet. Solange unsere Ahnen noch auf dem Weg der Reinigung von aller Schuld sind, brauchen sie unser fürbittendes Gebet, weil dadurch die Zeit ihrer unerfüllten Sehnsucht nach Gott abgekürzt wird und sie schneller zur Anschauung Gottes gelangen dürfen. Die Verstorbenen brauchen die Vergebung Gottes. Sie brauchen aber auch unsere Vergebung. Ich möchte Ihnen dies mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Vor einigen Jahren erzählte ein Mann seinen Arbeitskollegen, darunter auch meiner Frau, als ich meinen Herzinfarkt hatte, wurde ich ohnmächtig und fiel ins Koma. Während die Ärzte und Sanitäter sich um mich bemühten, erlebte ich, dass ich in einem anderen Land war. Alles war grau und farblos und traurig. Überall standen graue Gestalten. Sie waren wie gebunden und konnten sich nicht rühren. Sie schauten von mir weg, doch ich habe sie alle erkannt. Es waren Menschen aus meinem Umfeld, die schon verstorben waren. Während ich sie erstaunt ansah, hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte, »Du kannst viel für sie tun, wenn du ihnen verzeihst.« Dieser Erzähler war evangelisch und sagte, er könne mit dieser Geschichte nichts anfangen. Aber gerade diese letzte Bemerkung, dass er damit nichts anfangen könne, macht die Geschichte für mich so wertvoll. Mit Sicherheit hat dieser Mann diese, seine Geschichte, nicht erfunden, sondern erlebt. Sie ist eine dieser Geschichten, die Menschen in der Nahtoderfahrung erleben dürfen. In dem einen Satz, den der Mann hörte, »Du kannst viel für sie tun, wenn du ihnen verzeihst«, wird der zweite Aspekt der Schuld deutlich. Wenn ein Verstorbener vor seinem Tod über einen anderen Übles verbreitet hat oder ihn auf andere Art abgelehnt und gehasst hat, dann hat er damit sich und seinen Mitmenschen geschädigt. Dieses Handeln gegen die Liebe, seine Schuld, belastet von da an seine Beziehung zu dem Geschädigten und zu Gott. Seine Schuld kann nur gelöscht werden, wenn er den Geschädigten und Gott um Vergebung bittet. Dazu aber ist der Verstorbene nicht mehr in der Lage. So sind unsere Ahnen darauf angewiesen, dass wir ihnen all das verzeihen, wodurch sie uns Leid zugefügt haben. Und dass wir auch Gott bitten, dass er den Toten das verzeiht, wodurch sie Gott durch uns beleidigt haben. Und unser Gebet ist bei Gott offensichtlich so viel wert, dass er die schmerzhafte Zeit im Reinigungsort für den Leidenden abkürzt. Das Wunderbare aber ist, dass unser Gebet für die Toten und die Vergebung, die wir ihnen zusprechen, auch für uns selbst in vollem Maß heilsam wird. Denn die Schuld der Ahnen kann auch für uns schlimme Auswirkungen haben. So wie wir mit unseren Kindern und Kindeskindern eng verbunden sind, sind auch unsere Ahnen mit uns eng verbunden. So wie sich all das Gute, das wir tun, über viele Generationen hinweg positiv auswirkt, so wirkt sich auch das Gute, das unsere Ahnen getan haben, noch bei uns und über viele weitere Generationen positiv aus. Aber auch die Schuld, die wir auf uns laden, wirkt sich auf unsere Kinder und Enkel aus. Genauso ist es mit der Schuld unserer Ahnen. Sind unsere Ahnen in schwere Schuld gefallen, so kommt es leicht vor, dass auch die nachfolgenden Generationen in eine ähnlich schwere Schuld fallen. Es ist nachweisbar, dass in manchen Familien in jeder Generation wieder jemand in eine ähnlich schwere Schuld fällt. So kann Abtreibung oft über viele Generationen zurückverfolgt werden. Aber auch der Selbstmord kommt in manchen Familien über viele Generationen hinweg vor. Gleiches gilt bei praktisch allen schweren Sünden. Wenn eine Sünde in einer Familie vorkommt, tritt sie oft über viele Generationen hinweg immer wieder auf. Zum Beispiel Zorn und Aggression, Herrschsucht, Begierde, Habsucht, Neid, Stolz, Lügen, Verleumdung, Fluchen, Süchte wie Rauchsucht, Alkoholsucht, Drogensucht, Ehebruch und dann auch Abtreibung und Selbstmord. Es gehört zum Wesen der Sünde, dass sie die Menschen an sich bindet und sie immer wieder zur Sünde verleitet. Und wie die Sünde den Einzelnen bindet, so wirkt sie sich auch über die Generationen hinweg aus. Hat eine Sünde Einlass in eine Familie erhalten, versucht sie auch in der nächsten Generation wieder Menschen an sich zu binden. Man könnte den Eindruck haben, dass die Sünde vererbt wird. Doch wir sind nicht an die Vererbung der Sünde ausgeliefert. Wir sind nicht gezwungen, in die gleiche Schuld wie die Ahnen zu fallen. Wir sind aber eher dazu geneigt, bei dem entsprechenden Anlass den gleichen Fehler zu machen wie die Ahnen. Und in der nächsten Generation fällt wieder jemand in die gleiche Schuld und so weiter, bis endlich einer da ist, der für die Schuld der Ahnen in die Fürbitte geht und Gott bittet, dass er die Reihen der Ahnen von der Schuld befreit und auch uns unsere Schuld vergibt und von aller Bindung an die Schuld der Ahnen befreit. Dazu möchte ich ein Beispiel erzählen, das ich schon öfters erzählt habe, weil es all das Gesagte so gut beleuchtet. Als ich vor einigen Jahren schon einmal über das gleiche Thema gesprochen habe, hat eine Familie für den Großvater gebetet, der ein sehr starker Raucher war, und natürlich auch für den Sohn, der dem Großvater im Rauchen nacheiferte. Später am Tag kam der Sohn, der von dem Gebet nichts wusste, nach Hause und erklärte den erstaunten Eltern, dass er ab heute nicht mehr rauchen werde. Von all dem erfuhr ich, weil mir die Mutter nach einigen Monaten geschrieben hat, dass der Sohn seitdem nicht mehr raucht und diese Aussage später nochmals bestätigt hat. Jahre später. Und noch ein zweites Beispiel möchte ich erzählen. Eine junge Frau kam, weil sie unter schwersten Ängsten, unter der Klaustrophobie, das ist die Angst vor geschlossenen Räumen, litt und weil sie zusätzlich unter häufig aufdrehendem Drehschwindel litt. Dieser Drehschwindel war inzwischen für die Frau lebensgefährdend. Denn sobald die Gefahr bestand, dass sie auf der Autobahn in einen Stau hineinfahren könnte, begann die gesamte Autobahn in stärkster Weise hin und her zu schwanken, so dass sie nur noch unter Aufbietung all ihrer seelischen Kraft auf den Randstreifen der Autobahn anhalten konnte. Die Frau erzählte, dass die Eltern nach ihrer Geburt enttäuscht waren, dass dieses zweite Kind wieder ein Mädchen war. Die Folge war, dass sie diese zweite Tochter bis in das Erwachsenenalter hinein ablehnten, ihr jede Zuwendung verweigerten, sie in der Kleidung und in jeglicher Ausbildung vernachlässigten. Später hatte sich das Mädchen in der Schule, in der Ausbildung und im Beruf alles in Eigeninitiative, ohne Hilfe der Eltern schwer erarbeiten müssen. Geblieben aber waren die Ängste von Kindheit an, zu denen der Drehschwindel nun im Erwachsenenalter hinzugekommen war. Der Heilungsweg begann, als sie lernte, ihrem längst verstorbenen Vater und ihrer noch lebenden Mutter von Herzen zu verzeihen und sie zu segnen und für beide im Rosenkranzgebet bei Gott einzutreten. Bereits nach kurzer Zeit staunte die junge Frau, dass der Drehschwindel gar nicht mehr auftrat. Und von da an begann sie, ihre bisher überstark vorhandene Angst vor geschlossenen Räumen systematisch zu bekämpfen, indem sie die angstmachenden Situationen bewusst aufsuchte und mit Jesus an ihrer Seite durchstand. Sehr schnell wurde ihr bewusst, dass die Angstsymptome nirgends mehr auftraten. Und nachdem sie ihrer Mutter verziehen hatte, änderte sich auch deren Verhalten ihr gegenüber so sehr, dass beide heute, von der Mutter dazu eingeladen, gemeinsam Urlaub machen und die Mutter sich durch die vielen Gespräche mit der Tochter zum Glauben bekehrt hat. Unser Auftrag, unser Lebenszweck wird hier deutlich. Wir sind in unserem Leben dazu aufgerufen, den Frieden zwischen uns und den anderen herzustellen. Wir sind aufgerufen, die Schwächen der anderen zu tragen, sie zu Gott zu tragen. Das heißt, wir sind aufgerufen, auch unsere Ahnen zu lieben, sie Gott hinzuhalten, dass er sie dort, wo sie jetzt sind, und uns hier in diesem Leben heilt. Und das ist das Schöne. Die Liebe wirkt sich immer in zwei Richtungen aus. Wenn ich mir etwas Gutes antun will, dann brauche ich nur den anderen etwas Gutes zu tun. Wenn ich Gott die Ahnen in die Arme lege, dann umarmt er mich zusammen mit den Ahnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in unserer Sendung Lebenshilfe, heute zum Thema Gebet für die Ahnen, ein Weg der Heilung unseres Lebens. Mein Name ist Waltraud Edelmann und unser Referent heute ist Herr Friedrich Rabold, Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Ja, warum brauchen die Ahnen, die sich im Ort der Reinigung befinden, unser Gebet? Herr Rabold sagte, die Ahnen brauchen unser Gebet, weil sie selber für sich nichts tun können in diesem Zustand der Läuterung. Sie brauchen deshalb unsere stellvertretende Bitte um Gottes Vergebung. In der Heiligen Messe zum Beispiel, im Rosenkranz, in unseren Fürbitten und so weiter. Sie brauchen, wie alle Verstorbenen, Gottes Vergebung. Und Gott möchte dabei offensichtlich unsere Mithilfe, weil er will, dass wir alle in Liebe miteinander verbunden sind, die Lebenden und die Verstorbenen, dass wir eine große Gemeinschaft der Liebe werden, denn nichts anderes ist es ja dann im Himmel. Damit wir aber in Liebe miteinander verbunden sind, brauchen die Ahnen nicht nur die Vergebung Gottes, sondern auch unsere Vergebung. Das ist ganz wichtig. Das hat dieses Beispiel von dem evangelischen Arbeitskollegen und seiner Nahtoderfahrung gezeigt. Es ist unbedingt notwendig, dass auch wir selber den Ahnen verzeihen, was sie uns angetan haben, wo sie uns geschädigt haben. Und dieses Gebet und diese Vergebung ist dann auch für uns selber fruchtbar und heilsam, weil wir so frei werden von der Bindung, die durch die Schuld der Ahnen entstanden ist. Fazit also, es dient auch unserer Heilung und Befreiung, wenn wir für die Ahnen beten, wenn wir ihnen verzeihen. Das haben also mehrere anschauliche Beispiele deutlich gemacht. Ja, ich gehe jetzt mal einen ganz kleinen Schritt wieder zurück, Herr Rabold, hinter Ihr Gesagtes oder nein, vor Ihr Gesagtes. Wir haben jetzt das Wissen um die Lehre der Kirche einfach so vorausgesetzt, dass es also das Fegfeuer gibt, den Ort der Reinigung oder den Zustand der Läuterung oder wie immer man das beschreiben möchte. Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz davon, weil viele sich damit wahrscheinlich noch gar nicht so viel beschäftigt haben. Man sagt oft, dass die armen Seelen, wie wir sie nennen, im Ort der Reinigung leiden. Ja, wieso können die Seelen leiden, wenn sie doch gar keinen Körper haben? Wie kann man sich dieses Leiden im Jenseits vorstellen? Sie haben so Stichworte genannt, die Sehnsucht nach Gott, eine verzehrende Sehnsucht. Ist das ein geistliches Leiden?
Ja, Sie haben es ja schon fast beantwortet, Ihre Frage. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir keinen Körper mehr haben, nicht uns mehr uns freuen könnten. Es ist bekannt, auch die Engel freuen sich. Und wenn wir sündigen, dann müssen die Engel weg. Sie halten es nicht mehr bei uns aus, vor lauter Ekel praktisch. Ja, so hat Gott es selbst ja gesagt im Alten Testament. Beleidige ihn nie. Ja, und das ist genau dasselbe mit unseren Seelen. Wenn wir uns vom Körper lösen dürfen und dann praktisch ohne Körper zu Gott kommen, ja, dann ist es nicht so, dass wir uns nicht mehr freuen könnten und nicht mehr und aber auch nicht mehr leiden könnten. Das heißt, leiden, weil wir Gott zum Beispiel nicht sehen können, nicht mehr sehen dürfen, weil wir uns so sehnen nach seiner Liebe, nach dieser. Und das ist eigentlich gemeint. Und Paulus sagt es schon. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Natürlich kein irdisches Feuer, das ist nicht, aber das Feuer des Geistes. Wir sprechen ja, der Heilige Geist ist das Feuer des Geistes, ja. Und das heißt, die Liebe ist das, was als Wärme und als Freude und als riesiges Feuer auch praktisch uns erscheint. Wir werden ja sogar, wenn wir lieben hier auf Erde, da wird ja unser Körper schon verändert. Und unser Herz schlägt schneller und unser Blutdruck steigt hoch und alles verändert sich in uns. Ja? Und wir werden warm. Und wir sagen, der Hass, der macht kalt. Das sind alles Dinge, die der Geist auch fühlt. Das ist etwas, was geistig ist. Und das sind die geistigen Leiden und die geistigen Freuden gemeint. Und die Seele kommt in diese geistige Freude und natürlich auch in dieses geistige Leiden, wenn sie den Mangel erleiden muss. Das heißt, sie kann noch nicht in der Anschauung Gottes sein, weil nur der ganz reine Geist, die reine Seele, die ohne Flecken und ohne Makel ist, in die Nähe Gottes kommen kann. Alles vorher muss verbrennen, würde der heilige Paulus sagen. Und das ist diese Schwierigkeit, dass wir dort halt in unserer Seele, in dieser Sehnsucht nach Gott leiden. Und zwar sehr schlimm leiden. So wird es uns immer wieder gesagt, auch von Erfahrungen, die wir erfahren dürfen von Menschen, die auch solch einen Zugang, oder das heißt, bei denen sich solche Seelen melden durften und ums Gebet bitten durften. Mhm. Und das ist von den Heiligen her bekannt und schon uralte Wahrheit und Weisheit der Kirche.
Viele Heilige, viele Mystiker, die Erscheinungen der armen Seelen hatten. Heute kommen noch dazu die Nahtoderfahrungen, wo dann auch Menschen berichten, dass sie danach eben zum Beispiel darunter gelitten haben, dass sie eben jetzt gesehen haben, erkannt haben, wie andere unter ihnen gelitten haben, ne, wo sie die anderen auch geschädigt haben. Also, dass wir unsere eigene Schuld in einem Maß erkennen, wie wir sie oft auf der Erde eben gar nicht erkennen und auch gar nicht fühlen, was dann der andere unter uns leidet. Also, ich denke, das sind so vielfältige Leiden in diesem Zustand der Reinigung. Ja, jetzt haben wir aber schon Hörer am Telefon, denen wollen wir jetzt den Vortritt geben. Die erste ist eine Hörerin aus Bayern. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott. Ja, ich habe ein Problem und zwar möchte ich wissen, ob ich für meinen Bruder was tun kann. Also mein Vater, der ist ja vor 47 Jahren gestorben. Hören Sie mich?
Ja, bitte.
Ja, und wir waren eigentlich alle Kinder am Sterbebett. Und er hat jedem noch einen Zuspruch gegeben und mein Bruder, der ein sehr schlechtes Verhältnis zum Vater gehabt hat, oder Vater zum, eigentlich der Vater zum Sohn. Und er hat den Vater ihn gebeten, dass er ihm verzeiht. Und er hat gesagt, ja, und stürmt dann aus dem Zimmer raus und sagt, es tut mir leid, dass ich ihm verziehen habe. Und er ist halt nach wie vor so verhasst. Er ist eigentlich überhaupt ein ganz, ganz, ganz verhasster Mensch, der sehr schwer zugänglich ist. Ja, ich wollte fragen, ob ich für ihn was tun kann. Für meinen Bruder.
Ja. Für den Vater und für den Bruder.
Ja.
Ich glaube beides. Ja, das Gebet ist eben auch wieder das Fürbittgebet. Lieber Gott, verzeihe meinem Bruder, dass er so sehr in dem Hass ist. Er ist so verletzt. Er ist so verletzt worden, so schwer verletzt, dass er jetzt nicht verzeihen kann. Mhm. Herr, verzeih du ihm. Ja. Mhm. Und komm zu ihm und schenk ihm die Gnade, dass er verzeihen kann.
Mhm.
Ja. Gut. Das ist das Gebet für den Bruder. Und dieses Gebet, das kann man mitnehmen in die heilige Messe und für den Bruder auch den Rosenkranz beten, dass die Mutter Gottes für ihn eintritt und auch für ihn wirkt.
Danke.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Ja?
Bitte.
Danke. Auf Wiederhören.
Ja, danke schön. Die nächste Hörerin ist Frau Männer aus Kronach. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe auch eine Frage und ein Anliegen. Und zwar haben Sie vorhin in Ihrem Impuls gesagt, dass es so verschiedene Sachen gibt, die sich dann durch Familien durchziehen, die immer wieder passieren.
Ja.
Und ich stelle halt fest, dass bei uns in der Familie da auch einiges an solchen Dingen ist. Und bei einem Seminar haben während des Gebetes, also bei Exerzitien waren das während des Gebetes, haben junge Ordensleute, die für mich gebetet haben, ein Bild auch gehabt von einem Vorfahren irgendwo in einem Krieg, von dem diese ganze, also wo der Ursprung war von diesem ganzen Leid in der Familie.
Ja.
Und es ist auch so, dass ganz besonders leidtragend jetzt mein Sohn ist. Und sie haben da auch ein Bild gehabt, dass er gefesselt ist. Und dass es eben ganz, ganz viel Gebet braucht.
Ja. Ja, genau, das sind diese Bindungen, die eben auch über viele Generationen kommen können. Wenn es so ist, wie die Ordensleute da gesehen haben, dann ist es ihre Aufgabe und dann dürfen sie vor Gott treten und in der Heiligen Messe immer wieder kommen und sagen, lieber Gott, ich bring dir auch meine Vorfahren mit und vor allen Dingen den Vorfahren, von dem all diese Bindung herkommt. Herr, befreie ihn von all dem durch diese heilige Messe, durch all die Gnaden, die du jetzt schenkst. Befreie ihn von all dieser Schuld, die noch auf ihm liegt und von all diesem Leiden, Herr. Und befreie uns von aller Bindung an seine Schuld. Befreie meine Kinder, befreie meinen Bruder, befreie alle, die hier sind, von der Bindung an die Schuld dieser Ahnen. Und schenk ihm die Freiheit, Herr. Schenk ihm die Freiheit. Nimm von ihm alle Bindung an die Schuld, die er selbst vollzogen hat.
Ja, gut. Ja?
Ja,
ja, vielen Dank.
Bitteschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Vielleicht kennen manche Hörer auch den Mio Barada oder andere Personen. Mir scheint so, dass es immer mehr werden zurzeit, die auch Bilder bekommen über das, was oft über Generationen hinweg früher passiert ist. Und dieser Mann zum Beispiel sagt, dass man auch eine lange Zeit manchmal beten muss, dass es nicht reicht mit einem Gebet oder einer heiligen Messe, sondern dass wir wirklich uns da auch einsetzen, eine längere Zeit, wenn da eine schwere, große Schuld vorgelegen ist. Ist das Ihre Erfahrung auch, Herr Rabold?
Das ist genau wie mit dem Rosenkranz. Wenn wir einmal den Rosenkranz beten, ja, das ist nicht ausreichend, sondern es ist, dass wir in diese Gesinnung hineinkommen und dass wir das Leben lernen, dass wir das praktisch in unser Leben aufnehmen und das ständig tun. Ja, nur dadurch geschieht etwas. So wie eben Leiden für etwas einen zeitlichen Rahmen hat, so hat anscheinend auch das Fürbittgebet seine Wirkung dadurch, dass ich es immer wieder Gott in die Hände lege. Es ist, als wenn ich da bei ihm ein Vermögen ansammle, das ihm ermöglicht, den, der leidet, aus seinem Leiden herauszunehmen.
Mhm. Ein Stück Mithilfe sozusagen bei diesem Wiedergutmachen. Mhm.
Ja.
Ja, jetzt haben wir wieder eine Hörerin, die Frau Grünert aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe jetzt, ich muss das Ganze ein bisschen verändern jetzt, weil ich wäre eigentlich froh, wenn ich auch so glauben könnte. Aber also ich denke immer, die Verstorbenen, die schlafen ja alle und bis zum Schall der Posaune. Also ich weiß aus der Bibel nichts anderes. Und ich würde das so gerne glauben, weil bei mir ist jetzt kürzlich meine Schwester, die Jüngste, gestorben. Meine Mutter ist schon gestorben, der Vater ist gestorben, mein früherer Mann ist gestorben. Also ich würde so gerne dran glauben, dass man für die Verstorbenen noch was tun kann. Auf der anderen Seite haben sich diese Leute, auch meine Schwester jetzt, zum Schluss noch bekehrt und wir haben alles noch besprechen können. Also die wollte nie was von Gott hören, aber sie hat dann ihr Leben Jesus übergeben und hat gesagt, ja Heidi, ich möchte Buße tun, auch für die Abtreibungen, da waren zwei Abtreibungen und. Und das haben wir aber alles besprochen, haben es alles dem Herrn gebracht und dann dachte ich, mit dem Tod ist vielleicht doch alles aus. Aber ich würde so gerne, weil sie hat so wenig Zeit gehabt, um wirklich mit Gott ins Reine zu kommen zum Schluss. Und dann haben mir aber andere Christen erklärt, wenn sie ihr Leben Jesus übergeben hat, dann ist alles in Ordnung. Dann, so würde ich gerne wissen.
Also, da steht schon im Alten Testament, bei den Makkabäern, steht schon ein Satz, dass da für die Toten gebetet wurde. Diejenigen, die da nicht ohne Sünde gestorben waren. Und da steht, dass man für diese Opfer und darbringt im Tempel, das ist ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er, der Makkabäer, die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden. Ja, das.
Aber Luther hat ja zum Beispiel die Makkabäer herausgenommen.
Das ist so ein Ding
mit einem Grund gewesen.
Nein, das ist so ein Ding vom Herrn Luther, dass der einfach entschieden hat, das gehört nicht dazu und das ist meiner Meinung nach falsch. Nicht? Und zum anderen sagt er, nur die Bibel allein. Und vorher hat er erstmal selektiert, was für ihn Bibel ist und was nicht. Das ist nicht gut.
Und im Neuen Testament finde ich darstellen, da weiß ich nur, Paulus sagt eben, die Verstorbenen schlafen bis zum Schall der Posaune. Also
nein. Er selbst aber wird gerettet, doch so wie durch Feuer hindurch. Das ist etwas, was im Jenseits geschieht. Das ist diese Reinigung, die geschieht. Und sie schlafen nicht in dem Sinn, nein. Und es gibt so viele Berichte und so viele Dinge, dass diejenigen, die zu Gott kommen, dort leben. Und in dieser Herrlichkeit schon leben. Es ist ganz klar, es gibt.
Ich habe selber auch eine Nahtoderfahrung gehabt. Also ich weiß, dass nachdem wirklich etwas für den Geist was anders eintritt. Aber wo steht die Stelle mit diesem durch das Feuer hindurch?
Dann will ich Ihnen noch ein Beispiel sagen, was Jesus selbst erzählt. Er erzählt von einem, der schuldig war, werft ihn und er übergibt ihn den Schuldknechten, damit sie ihn in den Schuldturm werden, bis er alle seine Schuld bezahlt hat. Und das ist etwas, was er vom Jenseits gesagt hat, von dem persönlichen Gericht, das da stattfindet. Und da muss dorthin in den Ort der Reinigung, bis er alle Schuld bezahlt hat, heißt das. Das heißt, bis er für alle Schuld gebüßt hat. Und das ist ein Vorgang, der dann zum Schluss dann in die Herrlichkeit und in die Freude des Himmels führt. Ja, das ist etwas, wo wir uns darauf freuen können, dass wir nicht da in irgendwelche Abgründe verschwinden und überhaupt nicht mehr da sind, sondern wir leben weiter. Das Leben, der Tod ist nur ein Tor, durch das wir hindurchgehen zur Herrlichkeit Gottes hin, in die Freude und in den Frieden. Zusammen mit allen Engeln und allen anderen Heiligen.
Mhm, Dankeschön. Ich würde gerne auch noch kurz ergänzen. Die Hörerin hat gefragt, wo diese Bibelstelle steht. Das ist 1 Korinther 3, 13 bis 3 und 15. Und wenn Sie, liebe Hörer, auch andere Hörer, haben ja da vielleicht noch Interesse, sich mehr zu informieren über diesen Zustand der Reinigung. Wie gesagt, die Priester sprechen nicht mehr so oft davon. Sie können im Katechismus der katholischen Kirche das nachlesen. Zum Beispiel auf der Seite 294, das sind die Nummern 1030, 1031, 1032 sind zum Beispiel bestimmte Kapitel, wo davon gesprochen wird. Also das ist das eine, dass man im Katechismus da nachlesen kann. Da ist auch Hinweis, sind Hinweise auf Bibelstellen und natürlich eben die reiche Tradition, auch in der katholischen Kirche, die Heiligen, die Mystiker, die wirklich Erscheinungen hatten von armen Seelen, die sie einfach informiert haben über diesen Zustand. Und es sind so unzählige und so viele, dass man die einfach nicht vom Tisch wischen kann. Ich nenne da nur einige Stichworte, Maria Simma zum Beispiel, Eugenie von der Leyen. Also es gibt eine ganze Menge an Literatur darüber. Wenn man sich darüber informieren möchte, dann rate ich einfach dazu. Ja, jetzt machen wir weiter mit einer Dame aus Dachau, glaube ich. Ich begrüße Sie.
Hallo, ja, grüß Sie. Ja. Hallo, und zwar, ich hätte eine Frage. Bei mir ist die Schwiegermutter schon gestorben und auch mein Mann. Und ich weiß, dass mein Mann also mit ihr sehr im Groll war und da hat ihr, ich weiß, da hat er nicht verziehen gehabt. Was ist jetzt zu tun, wenn alle beide tot sind? Also ja. Er kann ja nicht zu ihr hingehen, er kann, denn er ist ja auch schon tot.
Ja, das ist etwas, was er eben mitgenommen hat.
Was mir Sorgen macht.
Ja, und wir dürfen für beide eintreten, für beide bei Gott eintreten, für die Schwiegermutter und für den Mann und vor allen Dingen auch für den, der nicht verziehen hat, ja, dass wir Gott bitten, Herr, verzeih ihm, dass er nicht verzeihen konnte, vergib ihm die Schuld, die auf ihm geblieben ist. Nimm sie von
ihm. Da muss man also direkt persönlich nachher werden.
Ne? Gebet ist auch immer persönlich.
Ja.
Und dazu kommen die Gebete der Kirche. Das heißt, der Rosenkranz, den wir selbst beten können, privat auch, und die Heilige Messe, die wir mit allen den anderen Gläubigen zusammen feiern. Ja. Und da gehört auch diese Bitte hinein, dass wir sagen, lieber Gott, ich bring dir meine Ahnen mit. Und in jeder heiligen Messe wird für die Toten gebetet. Nimm sie auf in dein Reich.
Gut, das passt gut. Weil am Sonntag habe ich für meinen Mann eine heilige Messe, weil er Geburtstag hat.
Ja.
Da kann man gleich.
Das ist es ja.
Ja, da kann ich ja gleich das mit ganz gut hineinnehmen.
Ja.
Das ist wunderbar, das ist sehr schön.
Ja.
Da freue ich mich, denn ich möchte ihm schon helfen wollen.
Ja, natürlich.
Na gut. Dankeschön.
Danke.
Bitteschön.
Ja. Die nächste ist Frau Meier. Grüß Gott.
Grüß Gott,
Herr Rabold. Herr Rabold, nur.
Aha. Meine Frage geht jetzt in eine andere Richtung, und zwar, wenn ein junger Mensch gestorben ist, dann leiden ja die Eltern wahnsinnig darunter. Und dann denke ich mir immer, ja, hier muss man eigentlich an erster Stelle, kann man das auch machen, Gott verzeihen. Es wird ja nur Gott dann verantwortlich gemacht für den Tod. Und die Menschen, die entfernen sich wirklich zusehends, das, wo man sehr leid tut. Es ist auch, es ist nur Gott heute für alles schuld.
Ja, ja. Ja, natürlich. Das kann man schon machen, wenn man so will, nicht? Aber man verurteilt Gott. Man verurteilt Gott für etwas, wo er nicht zu verurteilen ist. Gott gibt uns das Leben und er setzt auch das Ende des Todes fest. Das heißt, das Ende des Lebens fest. Aber oftmals sterben wir früher, als Gott das eigentlich für uns vorgesehen hat, durch unsere eigene Schuld oder durch die Schuld der anderen, die uns etwas angetan haben. Und da können wir Gott nicht verantwortlich machen dafür, aber wir sind eben so, dass wir einen Sündenbock suchen, der ist schuld. Und wenn es nichts anderes hilft, dann ist es halt dann der liebe Gott, der ist schuld. Ja. Und das ist ein Fehler. Und das heißt, wir sind dann aufgerufen, wenn wir so etwas hören, Herr, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, dass sie dich schuldig sprechen. Vergib ihnen. Und Herr, befreie sie von dieser Festlegung. Befreie sie von dieser Bindung an das, was sie jetzt gesagt haben. Schenk ihnen den Frieden. Schenk ihnen die Freude.
Ja, es ist natürlich nicht immer, dass andere schuld sind oder selbst einfach durch Krankheit.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja.
Eben, das ist etwas, was uns aufgeladen wird, ein Leiden. Ja. Das aber nicht von Gott letztlich herkommt, sondern durch unsere Sündhaftigkeit von Adam und Eva an sind wir eben geschwächt und seitdem können wir auch sterben durch das Leiden, durch die Krankheiten und so.
Ja, hier ist sehr schwer immer weiter. Wird mit der Zeit dann für alles, sogar wenn jemand mit 70 Jahren stirbt und war ein guter Mensch und alles, dann heißt es noch, und wird oder wird krank, dann es wird für alles. Ich wollte vielleicht noch eins sagen zu einer Dame vorher, wo ich mich sehr viel Trost gefunden habe beim gegeißelten und gebundenen Heiland im Kerker.
Ja.
In Befreiung von Bindungen.
Ja.
Das war mir eine große Hilfe.
Ja. Eben. Diese Bindungen und diese Leiden, die Jott für uns getragen hat.
Ja. Man kann sich im Prinzip.
Und Paulus sagt, wir müssen durch unsere Leiden das ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das heißt, wir dürfen das, was wir erleben, sagen, lieber Gott, ich will es für dich und mit dir tragen. Ich will das mit dir tragen. Und dann werden diese Leiden etwas ganz Kostbares. Dann werden diese Leiden etwas ganz Wichtiges. Das sind dann die wichtigsten Tage unseres Lebens, wenn wir diese Leiden tragen.
Jawohl, gut. Ich kann praktisch nur für diese beten, dass das annehmen können und Gott verzeihen in dem Sinn schon.
Dass sie die Entscheidung Gottes annehmen.
Gut, danke schön.
Ja.
Wiederhören.
Bitteschön, wiederhören.
Dankeschön, Frau Meier. Jetzt nehmen wir nur ganz kurz noch die Frau Siebert dran, denn dann wollen Sie mit uns wieder gemeinsam beten, Herr Rabold. Aber erstmal grüß Gott, Frau Sieber.
Ja, grüß Gott, Herr Rabold. Ich habe eine Frage, die vielleicht nicht ganz so in dieses Thema kommt, aber spielt hinein. In der heutigen Zeit werden ja vielfach immer die Feuerbestattungen und Erdbestattungen, also werden immer weniger durchgeführt. In der Heiligen Schrift steht ja von der Unversehrtheit des Körpers und auch praktisch man nicht die Zerstörung des Tempels, den Körper als Tempel zu sehen. Ja. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Weil man wird ja auch oft ein bisschen gedrängt in die Richtung und weiß nicht genau, wieso man sich da entscheiden. Ich habe da nicht immer das gute Gefühl dabei, wenn Menschen sagen, ja, ich lasse meinen Körper verbrennen.
Wenn es etwas ist, dass jemand sagt, dann lasse ich den vielleicht noch über dem Meer verstreuen, dann bleibt nichts mehr von mir übrig, alles soll verwehen und so weiter. Dann ist da eine innere Haltung dabei, eine innere Haltung, dass es kein Weiterleben nach dem Tod gibt. Ja, früher war es so, dass eine Verbrennung des Körpers ein Protest war, dass man gegen die Lehre der Kirche war, gegen das ewige Leben. Und deshalb war es verboten, den Körper verbrennen zu lassen. Aber es gibt heute oftmals auch diese Aussage, dass eben niemand dann mehr da ist, der für mein Grab sorgt. Und ich möchte dann durch die Feuerbestattung in der Erde ruhen und dann braucht niemand mehr für mein Grab zu sorgen. Wenn das der einzige Grund ist, dann ist die Feuerbestattung ist nicht von der Kirche abgelehnt. Ist sie heute nicht mehr abgelehnt.
Die Kirche erlaubt beides. Das ist ähnlich wie mit der Hand- und der Mundkommunion.
Ja.
Trotzdem kann man sagen, es wäre schade drum, wenn jetzt jemand sehr heiligmäßig gelebt hat, können zum Beispiel Wunder mit den Reliquien gar nicht mehr vorkommen. Also manche Dinge, die gibt es nur bei einer Erdbestattung. Auch schöne Dinge.
Dankeschön, ja.
Ja, wir können, glaube ich, dieses Thema jetzt nicht umfassend noch behandeln, da könnte man länger darüber sprechen, aber Sie wollen ja gemeinsam mit uns beten. Ich würde vielleicht ganz kurz vorher bloß noch einen Tipp noch an die Hörer weitergeben. Wir haben ja gesprochen auch um die Heilung und es gibt ein Buch über Familienschuld und Heilung von Dr. Kenneth McAll im Otto Müller Verlag in Salzburg. Wenn einen das interessiert, eben dieser Zusammenhang, wie sich also die Folgen von ungesühnter Schuld über Generationen hinweg überhaupt auswirken, weil darüber gibt es nicht so arg viel Literatur. Und es geht eben immer um ungesühnte Schuld, also nicht um Schuld, die schon bereut ist, die schon gesehen wurde, die schon gebeichtet wurde, sondern wenn Menschen sterben in ungesühnter Schuld, ohne diese Schuld erkannt und bereut und gebeichtet zu haben, dass diese Schuld sich dann auswirkt über Generationen hinweg. Und da ist es eine interessante Literatur zum Thema. Aber jetzt, Herr Rabold, wollen wir wirklich gemeinsam mit Ihnen beten für die Verstorbenen, auch ein bisschen lernen daran, wie Sie mit uns beten, dass wir das dann auch selber in der Praxis tun können.
Vater im Himmel, Vater, du bist da. Und Jesus, du bist da. Jetzt bei mir hier,
ich darf dich rufen. Und du wartest schon die ganze Zeit auf mich. Ich darf einfach vor dir stehen, zu dir schauen. Und deine Liebe umfängt mich. Deine Liebe strahlt auf mich, wie die Sonne mit ihren Strahlen die Blume umfängt und sie zum Leuchten bringt. Du fragst mich nicht nach Verdiensten oder Geschenken, die ich dir mitbringen könnte, um dich gnädig zu stimmen. Was könnte ich dir geben? Nein, Herr, du liebst mich. Jesus, nimm mich in deine Arme, halte mich fest. Ich will ganz nah bei dir sein. Jesus, ich will dich lieben in allem, was geschieht. Hilf mir. Herr, ich bin nicht alleine da. Ich bring dir meine Ahnen mit. Ich bring dir die Last ihrer Schuld mit. Du hast gesagt, dass ich lieben soll wie du. Also trage ich all die zu dir, die selbst nichts für sich tun können. Ich bring dir meine Ahnen. Und ich bring dir all die Ahnen, die von ihren Eltern keine Liebe erhalten haben und deshalb auch selbst nicht lieben konnten. Ich bring dir all die harten Väter, all die herrschsüchtigen Mütter. Ich bring dir die Ahnen, die den Eid auf Hitler geschworen haben, die Parteimitglieder waren, die SS-Leute waren. Herr, ich lege sie in deine Arme. Erlöse sie von ihren Fesseln. All die Ahnen, die in irgendwelcher Sucht lebten. Ich bring dir all die Alkoholkranken, all die Raucher, all die in der Begierde lebten, in der Gier nach Geld und Besitz, in der Gier nach Macht und Herrschen. Ich bring dir all die, welche die Ehe brachen. Und ich bring dir die Ahnen, die keine Hoffnung mehr sahen und sich das Leben nahmen. Ich bring dir die, die ein Kind schon im Mutterleib getötet haben oder es töten wollten. Ich bring dir all die vielen Geschwister, die schon bei der Geburt oder in den ersten Wochen starben. Und all die unterdrückten Mütter, all ihr stilles Weinen. Ich bring dir all die Mütter, die in die Schwermut und Depression gefallen sind. All die Kinder, welche diese Depression miterleben mussten. Jesus, ich will meinen Ahnen verzeihen. Ich will sie annehmen in ihrem vielfältigen Leid, in ihrem Schmerz. Und ich will sie annehmen in ihrer Schuld. Ja, Herr, du hast sie mir als Ahnen gegeben. Und ich will sie heute annehmen. Ich trage sie mit ihrer Schuld, mit all ihren Mängeln zu dir und lege sie in deine Arme, damit du sie heilst. Herr, erbarme dich unserer Ahnen und verzeih ihnen durch dein Leid und durch deinen Tod. Nimm von ihnen und von uns allen ihre Bindung an das Unrecht und die Schuld. Löse sie und erlöse uns. Wasch du sie rein in deinem heiligen Blut und wasch auch uns. Mit meinen Ahnen lege ich mein Leben in deine Hand. Komm und heile auch in mir, was dir bis jetzt verschlossen war. Löse in mir alle Bindung an die Schuld, alle Bindung an die Krankheit, all die Bindung an die Sucht, all die Bindung an die negativen Denk- und Redeweisen. Komm, Herr Jesus, und erlöse die Ahnen und mich von allem, was uns von dir trennt. löse in meinen Kindern und Enkelkindern alle Neigung, in die gleiche Schuld zu fallen. Löse alle Bindungen an die Krankheit, alle Neigung zur Sucht, alle Bindung an die negativen Denk- und Redeweisen in meinen Nachkommen. Ich segne meine Ahnen. Ich wünsche ihnen deine ganze Liebe, die Liebe des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater unser im Himmel, du unser Vater, Vater aller Ahnen unserer Familie, ich darf dich Vater nennen, weil du es willst, dass ich dich Vater nenne. Vater, lieber Vater, in meinen Gedanken und in meinen Worten drücke ich mich an dich. Vater, ich bete dich an. Ich bete dich an, auch für all meine Ahnen, für meine Kinder und für meine Enkelkinder. Geheiligt werde dein Name durch uns alle. Du bist der Ewige, der Wahrhaftige. Du bist der Gerechte. Du bist der vollkommen Liebende. Jeden von uns liebst du vollkommen. Du allein bist der Heilige. Vater, ich will dich preisen vor allen Menschen. Ich will dich preisen, deinen heiligen Namen loben und preisen. Gelobt und gepriesen, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Vater, hilf uns, zu denken, zu reden und zu handeln, wie du es uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, lehrst. Hilf uns zu lieben, wie du liebst, dass dein Reich der Liebe in unseren Herzen beginnt. Dein Reich komme in unsere Herzen und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, hier bei uns und in uns. Vater, unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns, was wir so dringend für unser Leben auf dieser Erde brauchen. Und gib uns vor allem das tägliche Brot für unsere Seele. Jesus, komm jeden Tag neu und lebe du in uns. Vergib uns unsere Schuld, in die wir so leicht und so oft fallen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus, vergib du in uns allen Lebenden und allen Verstorbenen. Und verlass uns nicht in der Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, nimm von uns alle Bindung an das Böse. Nimm von uns alles, was uns von dir Weg in die Dunkelheit und die Nacht ziehen will. Vater, erlöse uns von dem Bösen. Schenke uns die Freiheit von aller Macht der Sünde. Schenke uns die Freiheit, dich zu loben und zu preisen, dir zu danken. Ja, Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen.
Lieber Herr Rabold, vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Gebet und für die ganze Sendung über die Heilung unseres Lebens durch das Gebet für die Ahnen. Wir haben wieder gelernt, dass Gebet und Vergeben wirklich der Schlüssel auch für unsere Heilung ist. Beten für die Verstorbenen und auch verzeihen, nicht nur den Lebenden, sondern auch den Verstorbenen. Wir haben viele Beispiele gehört, die uns ermutigt haben, es immer wieder ernst zu nehmen mit dem Beten und dem Vergeben, solange wir auch noch Zeit dazu haben. Wir hier auf dieser Erde können noch etwas tun. Wir können für unsere eigene Schuld um Vergebung bitten, wir können beichten und wir können all denen verzeihen, die uns geschadet haben, damit wir alle einmal versöhnt und in Liebe vereint gemeinsam bei Gott sein werden. Liebe Hörer, auch Ihnen danke fürs Mitmachen, dass Sie Ihre Fragen und Erfahrungen eingebracht haben. Sie können sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt, Telefon 0700 75 25 75 20. Oder Sie können die Sendung auch downloaden im Internet unter www.horeb.org. Jetzt wollen wir uns von Ihnen verabschieden, Friedrich Rabold und Waltraud Edelmann. Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Beten wir für unsere Ahnen, verzeihen wir unseren Ahnen. Das ist ein Weg der Heilung auch unseres Lebens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole: 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.